Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Soroptimist Deutschland Podcasts. Mein Name ist Manuela Nitsche, ich bin die derzeitige Präsidentin von Soroptimist Deutschland und greife Themen auf, die die Clubs und uns alle bewegen. Heute sprechen wir über ein Thema, das medizinisch, gesellschaftlich und ethisch viele Menschen gleichermaßen bewegt, die Eizellenspende. Und dazu habe ich einen sehr professionellen Gesprächspartner eingeladen. Herrn Dr. Jürgen Krieg. Hallo, Herr Krieg.
Hallo, Frau Nitsche.
Ja, grüß Sie. Schön, dass Sie die Zeit finden. In Deutschland ist die Eizellenspende ja nach wie vor verboten, anders als in vielen anderen europäischen Ländern. Und doch betrifft das Thema sehr viele Frauen, Paare und Familien. Wir wollen heute einen kleinen Einblick geben. Und da das Thema sehr umfassend ist, können wir eben nicht alle Punkte beleuchten. Also das sei schon mal vorausgesagt. Ich bin auf das Thema gekommen, weil sich der Soroptimist-Club Amberg-Sulzbach eingehend mit dem Thema befasst und freundlicherweise den Kontakt zu Ihnen, Herr Krieg, hergestellt hat. Wollen Sie sich denn kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich das überhaupt mitmachen darf. Sehe es durchaus als Ehre an. Und ja, zu meiner Person. Mein Name ist Dr. Jürgen Krieg. Ich bin 59 Jahre, bin Leiter eines IVF-Zentrums hier in Amberg, im schönen Bayern in der Oberpfalz und habe zusätzlich noch ein Masterstudium, bin gerade dabei, ein Masterstudium zu absolvieren in Medizinethik an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und aufgrund dieses Zusammenschlusses von Ethikstudium und natürlich Tätigkeit in der Reproduktionsmedizin ist es natürlich naheliegend, dass ich mich mit diesen Themen wie Eizellspende, wie Embryonenspende, Menschenwürde und so weiter befasse. Und das Thema Eizellspende ist ein sehr brisantes Thema, was wirklich sehr, sehr drängt in Deutschland und was es wirklich wert ist, auch sich des Themas anzunehmen.
Ja, das ist echt spannend. Warum ist denn das Thema gerade so relevant?
Ich denke, es ist schon seit Jahren präsent in der Gesellschaft, aber immer wieder in solchen Wellen. Und gerade in der Legislaturperiode der gescheiterten Ampelkoalition war es wieder mal in so einem Top von der Welle. Denn es stand im Koalitionsvertrag drin, dass die Eizellspende in Deutschland genehmigt werden soll. Ja, leider kam es dann zum Bruch. Und naja, während der Zeit der Koalition hatten die andere Arbeit. Und im neuen Koalitionsvertrag der großen Koalition steht leider wieder nichts davon drin. Und das ist sehr, sehr schade. Und innerhalb unserer Gespräche in den Kinderwunschzentren war dieses Thema immer präsent, denn die deutsche Regelung wurde hier schon immer als sehr belastend wahrgenommen. Denn es ist für Frauen nicht einzusehen, warum es eine Samenspende in Deutschland gibt, eine legale Embryonenspende, also befruchtete Eizellen dürfen gespendet werden. Eine Eizellspende ist in Deutschland komplett verboten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die auch als solche von unseren Paaren natürlich empfunden wird. Und nachdem jetzt einfach mal diese Hoffnung wieder aufkeimte aus der Ampelkoalition, ist es wichtig, dieses Thema hochzuhalten, auch wenn die neue Koalition, wie gesagt, sich des Themas nicht annehmen will. Und deshalb bin ich so glücklich und so überaus dankbar, dass sich die Soroptimisten dieses Themas angenommen haben und auch eine Petition starten wollen, diese ins Parlament einzubringen, um die Legalisierung der Eizellspende voranzubringen. Also bitte alle, die zuhören, sich vormerken und sich schon mal gucken, wie man auf die E-Petitionen kommt, um so mitzuzahlen. Wir brauchen 30.000 Unterschriften.
Ui, ja, das sind viele, genau. Ja, danke, dass Sie das schon erwähnt hatten. Wir werden auch den Link in die Shownotes setzen, das ist ja klar. Und ja, ich finde das auch sehr spannend, dass sich der Club damit beschäftigt. Und habe natürlich jetzt auch die Frage, wie viele Frauen sind denn davon überhaupt betroffen und in welchem Alter befinden die sich ungefähr?
Also die Eizellspende ist ja immer so ein Verruf, das trifft nur Frauen jenseits der Menopause, die haben zu lange gewartet oder was weiß ich, welche Vorurteile da kommen und die würden jetzt im Alter dann anfangen, Eizellspenden von jungen Frauen zu holen, um sich dann mit 45, 50, 60 oder so den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Und das ist eben nicht wahr. Das ist die Ausnahme. Es betrifft eigentlich Frauen zwischen 20 und 45. Und das sind junge Frauen, also wirklich Frauen, die sie jeden Tag auf der Straße treffen, würden sie nie glauben, dass die ein Problem haben, keine Kinder zu bekommen.
Ja klar, das sind natürlich dann auf jeden Fall junge Frauen. Und wie häufig ist die Unfruchtbarkeit oder der Eizellenverlust dann in Deutschland tatsächlich? Kann man das sagen?
Also die Unfruchtbarkeit betrifft ja in Deutschland ungefähr jedes siebte Paar.
Aha, viel. Wow.
Schon mal eine krasse Zahl. Und davon kann man jetzt davon ausgehen, dass ungefähr die Fruchtbarkeitsstörung durch den Eizellverlust bei ungefähr 3,5% liegt. Das heißt, 3,5% der Frauen, die einen Kinderwunsch haben, sind davon betroffen. Das sind in Deutschland ungefähr 363.000 Frauen. Also auch wieder nicht wirklich wenig. Es ist tatsächlich ein Thema, was alle angeht und was auch junge Frauen angeht.
Und wenn man jetzt von sowas wie Eizellreserve spricht, ich meine, das sind ja irgendwie so medizinische Fachwörter. Also was bedeutet Eizellreserve? Was meint man damit?
Es ist die Eizellanzahl, die jede Frau in sich trägt. Und mit dieser Eizellanzahl, ja, hantiert sie oder muss sie ihr ganzes reproduktives Leben bestreiten? Vielleicht so ganz kurz, wenn's okay ist, dann würde ich so einen kurzen Ausflug in die Zellbiologie machen. Wirklich nicht viel, keine Sorge.
Ja, gerne.
Also, Eizellen werden gebildet im Embryonalstadium. Also, wenn man sozusagen noch im Bauch der Mutter ist, als Frau oder als Mädchen, dann werden dort die Eizellen gebildet und werden dann auf das Ovar gegeben, also auf den Eierstock. Das passiert so bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Und dann sind dort angelagert so 6 bis 7 Millionen unreife Eizellen. Und die wurden gebildet aus Stammzellen, so wie im Knochenmark diese Stammzellen die Blutzellen so bilden, so bildet eben im Eierstock die Stammzelle die Eizelle. Und schon ab diesem Zeitpunkt, ab der 20. Entwicklungswoche im Bauch der Mutter, fängt dann schon aber an, diese Anzahl abzunehmen. Und zum Zeitpunkt der Geburt eines Mädchens hat sie dann noch 1 bis 2 Millionen unreife Eizellen auf den Eierstöcken gespeichert. Aber zu diesem Zeitpunkt, wenn sozusagen die Geburt stattfindet, gibt es keine Stammzellen mehr, die sind weg. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kann auch keine neue Eizelle mehr nachgebildet werden. Und so kommt dann das Mädchen in die Pubertät und bis dahin nehmen auch wieder die Eizellen ab. Die werden einfach resorbiert, die gehen kaputt. Und somit kommt dann eine Frau im geschlechtsfähigen Alter, also mit der Pubertät, mit ungefähr 500.000 Zellen an. So, und jetzt kommt in jedem Zyklus einer Frau, also alle 28 Tage, verlieren sie ungefähr 1000 Eizellen. Die werden einfach auf den Weg geschickt und von diesen 1000 Eizellen bleibt eine Eizelle letztlich pro Zyklus übrig, die dann befruchtet werden kann. Bei Spermien ist es ähnlich verschwenderisch, wie die Natur da umgeht. Da werden ja 36 Millionen Spermien pro Samenerguss losgeschickt, um diese Zelle zu finden. Und eines von diesen 36 Millionen ist dann der glückliche Gewinner, wenn alles gut geht, und findet diese eine Zelle, die die beste ist unter 1000. So, geht man jetzt von der reproduktiven Phase aus von Frauen zwischen 12 und 45. Ja, also ich will jetzt niemanden ausgrenzen, aber das nehmen wir jetzt einfach mal an. Dann haben sie in diesem Zeitraum zwischen dem 12. und 45. Lebensjahr ungefähr 396 Zyklen. Jetzt kommt zur Bio-Onomatte. Ich bin aber nicht mehr lang, ich bin gleich durch. So, angenommen, also es ist alles mit einem 28-Tage-Zyklus. Das heißt, Sie haben bis in dieser Periode zwischen 12 und 45 haben Sie 396.000 Eizellen verloren. Gehen Sie davon aus, Sie hatten 500.000, dann bleiben 104.000 übrig als Reserve. Das sind nur oder auch oder immerhin 104 Zyklen, die Sie so als Reserve haben, sozusagen plus minus 9 Jahre.
Nicht
Und
viel.
genau. Und
Ja.
der zentrale Punkt ist der, wenn die Eizellen weg sind, dann sind sie weg. Dann sind sie in den Wechseljahren und sie können da nicht wieder zurückgehen. Also sie können keine einzige Eizelle nachproduzieren. Und das ist sozusagen unser Problem. Wir haben diese Reserve, das heißt ihren Korb voller Eizellen. Und wenn der durch irgendwelche Umstände nicht ganz gefüllt war zu Beginn oder schneller geleert wird im Laufe des Lebens, dann haben sie keine Eizellen und das war's dann.
Ja klar, das ist richtig. Ja. Und bei manchen Frauen ist es ja auch sehr, sehr früh. Das wissen die ja teilweise gar nicht. Das kann dann schon plötzlich mit 28 sein oder so, bei manchen noch früher. Und wenn man dann eine andere Familienplanung gemacht hat, dann ja, wird es halt echt schwierig.
Genau. Und die Ursachen können eben genetisch sein, dass nicht so viele angelegt wurden, also schon dann im Bauch der Mutter. Es können natürlich sogar schon irgendwelche Gifte oder sonstige Noxen dazu führen, dass sozusagen im Bauch der Mutter nicht so viel angelegt werden bei dem Embryo. Nach der Geburt kann zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, diese Hashimoto-Thyreoiditis, diese Schilddrüsenerkrankung, die ja jeder hat,
Ja.
die du so fragst, die kann tatsächlich, diese Antikörper gegen Schilddrüse können auch das Ovargewebe angehen und können zu einem frühzeitigen Verlust führen. Und das nächste ist natürlich Chemotherapie.
Ja.
Morbus Hodgkin, das ist diese Lymphknotenkrebs oder Lymphkrebs, der ist ja gerade bei Frauen zwischen ab dem 20. Lebensalter ist es ja eine der häufigsten Krebsarten. Und wenn Sie den Morbus Hodgkin behandeln, dann müssen Sie eine Chemotherapie geben, die tatsächlich so aggressiv ist, dass keine Zelle im Eierstock überlebt. Die
Wahnsinn.
werden alle ovarialinsuffizient, also sprich haben keine Zelle. Und Brustkrebs, wenn Sie so rumgucken, das kommt ja so gefühlt auch immer früher, 26, 27 ist ja jetzt keine Ausnahme mehr. Und
Ja,
auch
genau.
die Patientinnen kriegen ja auch eine Chemo und haben dann ganz oft eine Beeinträchtigung ihrer ovariellen Reserve. Also Sie sehen, das ist eben nicht irgendwie so, die haben zu lange gewartet, sondern das ist schon ein mal schicksalhafter Verlauf bei vielen Frauen.
Und ist es dann realistisch? Könnte man diesen Prozess dann medizinisch irgendwie beeinflussen?
Also Sie können den Verlust der Eizellen nicht aufhalten. Auch zum Beispiel, wenn Sie lang die Pille nehmen, dann denkt man sich, ja, na, habe ich ja keinen Zyklus, ah, dann kann ich mir meine Reserve aufbehalten, aber so ist es leider nicht. Also dieser Abbau von Zellen, der läuft kontinuierlich weiter, egal ob Sie schwanger sind, also während dieser Zeit und so weiter, das läuft immer weiter. Sie verlieren einfach immer kontinuierlich Zellen.
Also vielen, vielen Dank schon mal für diese genaue medizinische Erklärung. Das war jetzt echt interessant. Und jetzt würde ich aber gern auch mal zu dem rechtlichen Rahmen kommen, also jetzt zum Embryonenschutzgesetz. Was genau regelt denn dieses Embryonenschutzgesetz?
Ganz formal muss man sagen, es regelt den Umgang mit menschlichen Embryonen und Eizellen in Deutschland und verbietet bzw. erlaubt verschiedene Verfahren der Reproduktionsmedizin. Ganz wichtig, es gehört zum Strafgesetzbuch. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum Verstöße gegen das Embryonenschutzgesetz erhebliche Sanktionen nach sich ziehen, also auch Freiheitsentzug. Bezüglich der Eizellspende muss man sagen, ist das Embryonenschutzgesetz leider sehr eindeutig. Man findet unter Paragraph 1 missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken. Ich lese das mal vor, weil das ist Paragraphen.
Ja.
Also missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken. Da steht, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt. Es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Ebenso wird bestraft, wer künstlich bewirkt, dass eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle eindringt oder eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle künstlich verbringt. Und jetzt kommt's, ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt. Ja, sehr humorlos, aber leider bietet es jetzt auch keinerlei Spielraum oder Interpretationsmöglichkeiten für die Eizellspende. Es ist schlicht verboten.
Ja, und das nur in Deutschland, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und wenige Länder um uns herum, ne? Aber vorwiegend in Europa ist es ja wohl doch erlaubt. Und das ist jetzt der Punkt. um den es jetzt geht.
Genau, wir sind so wie das kleine gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Wir wehren uns vehement gegen jegliche Neuerung. Und bei Asterix fand ich es gut, bei uns nicht.
Ja, aber warum ist es so restriktiv? Also im internationalen Vergleich.
Da muss man sagen, ich glaube, dass unsere Gesetzgebung immer noch, zumindest in der Zeit, war ja 1991, und schon früher waren ja Überlegungen zu so einem Gesetz da, geprägt ist durch unsere Vergangenheit. Und es wurde einfach während der Zeit des Nationalsozialismus gezeigt, dass im Namen der Wissenschaft Verbrechen gegen Menschlichkeit in jeder Hinsicht begangen wurden. Also eine Selbsteinschränkung der Wissenschaft kann einfach nicht angenommen werden. Und diese Gräueltaten, die im Namen der Wissenschaft und von Wissenschaftlern ja auch unternommen wurden, die haben sicherlich dazu beigetragen, dass man eine große Skepsis gegenüber der Wissenschaft hatte und gesagt hat, man muss das wirklich wasserdicht regeln, sonst machen die da wieder Unsinn. Und das ist sicherlich, das schwingt da mit Sicherheit in diesen Gesetzgebungen noch mit.
Ja gut, es leuchtet natürlich auf der einen Seite ein. Auf der anderen Seite haben wir jetzt halt 2025, ne? Also ich würde jetzt ja mal sagen, aus meinem laienhaften Denken heraus, wir könnten das jetzt auch mal ein bisschen anpassen.
Das stimmt. Wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich eine weitere Überlegung, die in diesem Grundgesetz mit drin war. Und der Geist war natürlich auch geprägt so ein bisschen von diesem Konflikt der Gesetzgeber, dass man auf einmal eine Technik zulassen musste, die ganz klar in die Tiefen der menschlichen Natur eingreift, was man eigentlich gar nicht wollte, was ja auch von der katholischen Kirche immer vehement abgelehnt wurde, da einzugreifen. Und natürlich war diese Zeit noch eher auch katholisch-christlich geprägt. Und auf der anderen Seite wollte man aber trotzdem den Patienten und den Paaren die Chance bieten, eine Therapie zu kriegen. Und dann schwang natürlich immer auch mit, wir müssen Acht geben, dass da keine Mitspieler unter den Tisch fallen. Und beteiligt ist eben die, die sich äußern können, das sind die Paare. Und wer sich nicht äußern kann, ist der Embryo. Und den meinte man, müsste man natürlich in ganz besonderer Weise schützen. Und das spiegelt sich auch wieder in diesem Embryonenschutzgesetz so ein bisschen schon im Namen nieder. Wenn man neuere Gesetzgebungen sieht, dann heißen die immer Fortpflanzungsmedizingesetz. Und bei uns heißt es ganz klar Embryonenschutzgesetz. Und der Schutz des Embryos ist tatsächlich in diesem ganzen Gesetz zu spüren. Und ein Hauptargument war natürlich immer auch gegen die Eizellspende oder gegen die Embryonenspende, war letztlich das Kindeswohl. Das Kindeswohl war immer der zentrale Punkt, warum man ganz, ganz lange Eizellspende und so weiter abgelehnt hat, denn man wollte unbedingt vermeiden, dass es eine gespaltene Mutterschaft gibt. Also eine gespaltene Mutterschaft war ein ganz, ganz großer Angstszenario. Wobei es komisch ist, eine gespaltene Vaterschaft war irgendwie nie im Gespräch. Also gespaltene Väter gibt es nicht. Es war, die Samenspende war schon immer okay. Da gab es nie eine Diskussion.
Ja, das kennen wir auch von anderen Gesetzen.
Nur die gespaltene Mutterschaft war irgendwie ein Problem. Und das war natürlich dann immer so dieser Block. Und jetzt war es dann aber in neuester Zeit so, es fing an 2017, 2019, die Leopoldina, dann der Deutsche Ethikrat und ganz zum Schluss jetzt diese sehr sperrige benannte Kommission, Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die 24 eingesetzt wurde, die hat aber bestätigt, dass es genug Studien gibt, dass die gespaltene Mutterschaft oder dieses Auseinanderdriften zwischen genetischer Mutter und nennen wir es sozialer Mutter, überhaupt kein Problem für die Kinder ist. Und das hat sich jetzt durchgesetzt und wurde jetzt mehr oder minder aus dem Argumentationskatalog gestrichen. Man muss wirklich aber fairerweise sagen, es ist zwar gestrichen aus der Argumentation, aber es muss beachtet werden. Also man darf jetzt nicht sagen, auf einmal die Studien haben gezeigt, dass es gar kein Problem ist. Es ist wichtig, dass man trotzdem diese Kinder beachtet und dass man so ein paar Spielregeln auch mit den Kindern beachtet. Ich denke, ganz wichtig ist die Ehrlichkeit in der Familie. Also eine frühe Aufklärung muss sein. Da gab es übrigens eine interessante Studie, die hat gezeigt, dass für Kinder es wichtig ist, dass sie es vor dem 7. Lebensjahr sozusagen vermittelt bekommen, dass es die Familie also aus mehreren Mitgliedern besteht. Denn ab dem 7. Lebensjahr hat sich bei einem Kind wohl das Familienbild gefestigt. Also der weiß, Vater, Mutter, der gehört zu mir und die anderen eben nicht so sehr. Und wenn du dann sozusagen noch kommst und dieses Familienbild zerstörst, indem du da neue Mitspieler reinbringst, dann ist es eventuell für das Kind tatsächlich traumatisch. Also das finde ich schon mal eins, was ganz, ganz wichtig ist, dass man das Kind durchaus natürlich im Blick behält und durch Aufklärung und durch Vermeiden von, also ganz schlimm sind Familiengeheimnisse oder Familienlügen.
Ja, das glaube ich auch. Also das finde ich spannend, dass Sie das gerade sagen, weil ich habe mich jetzt natürlich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt gehabt. Und interessanterweise kommen jetzt plötzlich von verschiedenen Seiten so Informationen. Ja, bei mir in der Familie war das oder da und da habe ich gehört das. Und da habe ich jetzt letztens auch mitbekommen, dass auch eine Frau ihren beiden Kindern das gesagt hatte. Ich glaube, die sind auch so 5 und 7. Und da habe ich noch überlegt, so, oh, das ist ja ganz schön früh, aber auf der anderen Seite eigentlich doch gut, weil sie sich damit mit diesem Gedanken anfreunden können. Und jetzt, wo sie das sagen, ja, leuchtet mir das auch ein.
Fast schon spät.
Fast schon spät, okay.
Also bis zum 7. muss es gemacht sein. Und mittlerweile ist man tatsächlich so, also dass man Kinderbücher hat, dass sie das wirklich schon ganz, ganz, ganz früh, also wirklich, wenn die die ersten Kinderbücher angucken, das schon vermittelt. Das ist so das Ziel. Und für mich ganz wichtig und essentiell ist natürlich auch, dass die Kinder irgendwann erfahren, wer ist denn eigentlich meine genetische Mutter?
Ja, klar.
Und, ja.
Aber das geht jetzt ja gar nicht. Das geht jetzt ja bei uns noch nicht.
Bei uns, genau, bei uns geht es nicht. Und dann gehen die Frauen, fangen an zu reisen und die Hauptreiseziele sind Tschechien, Griechenland und Spanien. Und was machen die dort? Die haben eine anonyme Spende. Das
Ja.
heißt, diese Kinder, die werden nie erfahren, wer ihre genetischen Eltern sind oder wer ihre genetischen Vorfahren sind. Und das finde ich ganz grausam. Ja.
Ja.
Und das muss man aber sagen, dass der Zustand, dass diese Kinder, die da jetzt im Moment erzeugt oder gezeugt oder entstehen, dass die ihre genetische Herkunft nicht erfahren, das ist Schuld der Politik. Und verantwortlich ist da diese parlamentarische Blockade und diese Tatenlosigkeit, die dazu führt, dass Frauen gezwungen sind, dorthin zu gehen und das ihren Kindern anzutun.
Also ich habe mich jetzt ein bisschen länger damit beschäftigt und da kamen mir natürlich auch so Fragen unter, ja, es muss doch nicht jede Frau ein Kind bekommen können und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht, ne? Aber ich finde, das ist natürlich sehr. Das kann man ja einer Frau nicht einfach sagen. Also das ist eine Äußerung, die muss, also mit diesem Wunsch muss ja jede Frau für sich selbst klarkommen und natürlich versucht auch jede Frau, die einen Kinderwunsch hat, alles irgendwie zu tun, damit dieser Kinderwunsch erfüllt werden kann. Und dann kommen natürlich auch so Fragen, ja, gibt es denn ein Recht auf Kind? Wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, man hat die Möglichkeit jetzt diesen zu erfüllen, dann denke ich doch, wäre es doch schön, wenn man das tut.
Also ich sehe es genauso wie Sie. Es gibt kein Recht auf ein Kind. Also es kann es nicht geben. Auch nicht aus einer ethischen Perspektive heraus. Aber meiner Meinung nach gibt es ein Recht auf den Wunsch nach Elternschaft. Und es gibt ganz sicher in meinen Augen ein klares Recht auf eine selbstbestimmte Inanspruchnahme von Möglichkeiten im Rahmen der Reproduktionsmedizin. Also das muss man jedem zugestehen. Und deshalb sollte es auch jedem Menschen möglich sein, Hilfe anzunehmen in dem Bereich, aber auch Hilfe leisten zu dürfen in diesem Bereich, welche zu einem erfüllten Kinderwunsch als Einzelne oder von einem Paar führt. Und die Martha Nussbaum, eine sehr, naja, in einschlägigen Kreisen berühmte Ethikerin, hat 2019 eine tolle Arbeit geschrieben über die Grundfähigkeiten, die jedem Menschen für ein menschenwürdiges Leben zugestanden werden müssen. Und in diesen Grundfähigkeiten, die man wirklich jedem Menschen zugestehen müsste, um ihm ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, da gehört eben auch diese Selbstbestimmung dazu, in dem reproduktionsmedizinischen Umfeld tätig zu werden und da Hilfe zu suchen. Es ist natürlich immer so, im Zusammenhang der Eierstöckspende wird ja oft, wie im gesamten Feld der Reproduktionsmedizin, immer gern die sogenannte Ethikkeule geschwungen, wie ich das immer so schön nenne. Also wenn eine Fraktion mit was nicht einverstanden ist, dann sagt sie, die anderen handeln immer unethisch oder das ist alles ethisch verwerflich. Und im Grunde fehlt natürlich immer genau zu definieren, was meinen die eigentlich damit. Das ist so wie Menschenwürde. Im Grundgesetz steht drin, die Menschen oder die Würde des Menschen ist unantastbar. Was ist denn die Würde des Menschen eigentlich? Das steht da gar nirgends. Also das weiß eigentlich keiner. Aber die Menschenwürde wird dir immer um die Ohren gehauen in Diskussionen und ja, keiner weiß eigentlich, was es bedeutet. Oder jeder weiß natürlich immer, was es bedeutet. Nur
Es ist nicht definiert, meinen Sie? Es ist nicht dazu definiert, ja.
genau. Und so geht es eben auch mit diesem unethisch und da muss man sagen, wenn sowas aufkommt, die Ethik, die gibt es mal nicht. Es gibt nicht einfach nur die Ethik und so gibt es halt mehrere Modelle, an denen man dieses ethische Handeln und das Recht oder habe ich ein ethisches Recht auf diese Behandlung, kann man so an mehreren Systemen prüfen und das habe ich mal so gemacht im Rahmen dieses Masterstudiums. Da habe ich das mal überprüft. Eizellspende im System Utilitarismus, also eigentlich so ähnlich, das Wohl der Gemeinschaft steht über dem Wohl jedes Einzelnen und unter anderem der Pflichtenethik von Kant. Und da muss man sagen, wenn man das tatsächlich nach diesen ethischen Systemen testet und durchgeht, kann die Arbeit gerne jedem zur Verfügung stellen, der da näher einsteigen will, dann findet man eine ethische Rechtfertigung sowohl bei Kant, also das, was in Deutschland so ein bisschen aktueller ist, als auch im Utilitarismus. Also ethisch ist die Eizellspende gerechtfertigt und da kann niemand kommen und sagen, das geht nicht.
Ja gut, das ist natürlich, das geht richtig in den philosophischen Bereich rein, das ist ja völlig klar. Also, und die Ethik machen wir im Grunde dann auch selbst. Also wir, die Philosophen, die Gesellschaft, wir sprechen darüber. Und wir setzen den Rahmen sozusagen. Also so würde ich das jetzt mal in Kurzform hier sagen. Wir können uns jetzt ja da nicht so ewig drüber auslassen, aber ist auch eine spannende Frage.
Dann machen wir einen neuen Podcast.
Genau, auch spannend, ja. Ja, also das, also eine Frau sollte sich frei entscheiden dürfen, genau. Das denke ich auch, ob sie ihre Eizellen spenden möchte oder nicht. Welche stärkeren Schutzmechanismen bräuchte man da oder wie könnten wir jetzt da weitermachen?
Also ich denke, wenn man jetzt sagt, ja, jede Frau hat das Recht, für sich selber zu entscheiden, ob sie eine Eizellspende gibt und aber auch, ob sie eine annimmt, dann gehört für mich da natürlich ganz wesentlich dazu, man muss diese Entscheidung natürlich auch treffen können. Und für eine selbstständige und für eine freie Entscheidung gehört für mich eine Aufklärung dazu. Das heißt, eine Frau oder überhaupt Menschen können sich nur dann frei entscheiden, wenn sie sozusagen wissen, für was sie sich da entscheiden. Also wenn ihnen die Konsequenzen ihres Handelns auch mehr oder weniger bewusst sind. Und zur freien Entscheidung gehört bei der Eizellspenderin, dass sie natürlich darüber informiert ist, dass es auch im Rahmen dieser Spende medizinische Risiken gibt. Also man muss ja die Spenderin stimulieren mit Medikamenten, dass man mehrere Eizellen hat. Das ist einfach dieser technische Vorgang und dadurch könnte sich ein zu viel entstehen, was die Patientin tatsächlich medizinisch gefährden könnte. Das Weitere ist, wenn man natürlich durch die Punktion holt man die Eizellen raus. Dazu muss man mit einer Nadel in den Eierstock und daraus könnten sich wieder wie bei jedem medizinischen Eingriff auch mal eine Infektion ergeben. All das sind Risiken, die man natürlich einer in diesem Fall gesunden jungen Frau zumutet, die selber keinen direkten Nutzen aus der Therapie hat. Und das macht es ethisch schwierig.
Ja, klar. Und es ist vor allem auch gar nicht so selten, habe ich gehört.
Also die Entzündungen und so sind 0,4 bis 0,6% der Fälle. Also das ist wirklich wenig, extrem wenig. Und die Überstimulation bei Eizellspenderinnen, die ist durch neue Medikamente und neuere Stimulationsprotokolle eigentlich unter 1%.
Ah, super, ja, dann hat sich da ja auch schon viel getan. Ja.
Also ich würde sagen, da ist es kein Argument mehr so richtig. Und alles andere, dass man mir eher einen Brustkrebs kriegt oder einen Eierstockkrebs, all das stimmt auch nicht. Und jetzt profitieren alle Zuhörer von der Biologie-Einführung von vorher. Man kann auch das Ovar, also den Eierstock, nicht leer stimulieren. Das geht nicht. Also du bringst niemanden früher in die Wechseljahre, wenn du den Eierstock stimulierst. Du holst nur aus diesen 1000 Eizellen halt einfach 10 oder 15 raus, anstatt der einen, die übersteht. Und was auch entscheidend ist, die Frau verliert auch keine Eizelle, die sie für sich selber nutzen könnte. Denn diese 1000 Eizellen, die auf den Weg geschickt werden, die sind einfach kaputt. Die sind weg. Also entweder man nutzt die jetzt für eine Spende oder man nutzt sie für eine Schwangerschaft in dem Bereich oder sie sind weg.
Also ich habe gelesen, dass es ja auch schon ausreichend Eizellenspenden gibt. Also es sind ja wohl sehr, sehr viele eingefroren und man könnte sich derer bedienen sozusagen und müsste nicht immer wieder neue machen oder generieren. Weiß nicht, wie man das sagt.
Es wird angeboten, dass man Eizellen schon eingefrieren kann in jüngeren Jahren, zum Beispiel 26, 27, 28, wenn man gerade jetzt die Familienplanung nicht umsetzen möchte, aber aufgrund seines beruflichen oder sonstigen Vorhabens eben weiß, das kommt jetzt in den nächsten Jahren nicht in Frage. Das nennt sich dann Social Freezing. Das heißt, man nimmt zu einem Punkt 26, 28, 29, meinetwegen auch später, aber das wäre ideal, entnimmt man Zellen und legt sie sozusagen in eine externe Reserve, so externe Festplatte. Und dort lagert man die ein, kryokonserviert die, so heißt dieser Fachbegriff, und kann diese Eizellen dann zu einem späteren Zeitpunkt dann verwenden. Das ist das eine. Das andere ist, vor einer Chemotherapie, jetzt bei Mammakarzinom, also Brustkrebs, kann man auch Eizellen einlagern, dass falls die Chemotherapie die Eizellen auf dem Eierstock zerstört, dass man dann noch Zellen sozusagen hat, die man dann verwenden könnte für sich selber, um schwanger zu werden. So, diese Eizellen aus dem Social Freezing und Medical Freezing, wie das dann heißt bei Karzinomerkrankungen, die werden aber nur zu einem ganz geringen Prozentsatz wieder abgerufen, weil die 26, 27-Jährige, die wird vielleicht einfach mit einem Partner mit 32 normal schwanger. Die braucht diese externe Reserve gar nicht. Naja, was macht sie mit den Zellen? Die liegen da einfach rum. Also werden sie verworfen. Das sind schon ein paar tausend Zellen in Deutschland, die einfach nicht verwendet werden dürfen.
Das ist ja eigentlich auch unethisch, wenn man das so nimmt. Das ist ja auch verrückt, was man das dann macht.
Ja, also man verhindert und man versagt diesen Leuten, diesen Frauen, dass sie die spenden dürfen und damit jemandem helfen können. Das ist eigentlich ein Unding. Ja. Und das Gleiche gilt fürs Medical Freezing. Also gerade bei Mammakarzinom, da nimmt man die Zellen, aber diese Therapie bei Mammakarzinom ist eben nicht ganz so extrem wie beim Morbus Hodgkin. Deshalb bleiben ganz oft die Ovarien trotzdem erhalten und dann werden die sozusagen nach der Chemotherapie wieder schwanger und das ist auch kein Risiko für die Kinder und für die Mütter. Und dann bleiben auch die Zellen einfach übrig und auch die könnte man nehmen. Und ein dritter Punkt ist, man könnte ein System einführen, das nennt sich Egg Sharing. Das heißt, ich habe Patienten oder Paare, die eine normale IVF-Therapie machen. Und ich sage Sie, hören Sie zu, wir nehmen zum Beispiel, wir haben jetzt 15 oder 20 Eizellen auf dem Eierstock. Wir nehmen 10, die befruchten wir gleich, versuchen Sie damit schwanger zu werden. Und 10 gefrieren wir unbefruchtet ein. Und wenn Sie die dann brauchen, weil Sie mit den ersten 10 nicht schwanger geworden sind, dann haben Sie die ja noch zur Verfügung. Wird sie mit den befruchteten Eizellen schwanger, bleiben die 10 übrig und sie könnte die spenden. Das heißt, in allen drei Fällen haben Sie keine einzige Patientin zusätzlich irgendwie gefährdet, weil Sie da eine Funktion oder eine Eizellgewinnung vornehmen, obwohl sie gesund ist und keinen eigentlichen Nutzen davon hat. Und dieses System würde funktionieren und würde wahrscheinlich den Großteil des Bedarfs an Eizellen in Deutschland locker decken. Und es wird halt durch die Gesetzgebung verhindert. Es ist zum Verrücktwerden.
Also das ist natürlich auch sehr interessant. Jetzt versuche ich mal den Bogen zum Anfang zu spannen, zu der Petition. Ich habe den Text der Petition noch nicht gelesen. Die wird ja gerade geschrieben oder erstellt. Würde das dann in der Petition auch drinstehen? Also das heißt, es würde erklärt werden, wie dieser gesamte Vorgang ist und dann eben praktisch die Lösung, also wie man jetzt modernes, ethisches, vertretbares Modell, sage ich jetzt mal, für die Eizellenspende in Deutschland einführen könnte. Ist das dann nachlesbar?
Also wir werden sicherlich zur Petition noch so einen Erklärtext dazu machen und darin würde es drinstehen. Aber primär diese Petition geht erstmal darum, lasst die Eizellspende zu und findet dafür eine Regelung, denn die muss ja gefunden werden. Sie müssen ja eine Regelung finden, damit vermieden wird, dass mit Eizellen Handel betrieben wird. Es muss vermieden werden, dass sich da Leute bereichern. Es muss ganz klar geregelt werden, welche Aufklärung muss wer bekommen. Also auch die Spenderin zum Beispiel, denn auch eine Eizellspende hat leider auch so ein paar medizinische Nebenwirkungen für die Empfängerin. Also Schwangerschaftsvergiftungen sind häufiger, es ist häufiger ein Kaiserschnitt und solche Sachen. Aber das ist alles handelbar. Aber da muss die Politik handeln und diese Konzepte, welche Hürden man dann legt für Neupatienten und welche Regelungen man trifft für schon vorhandene Eizellen. Ich glaube, das muss man dann der Gesetzgebung überlassen. Aber wichtig wäre erstmal, man muss die Eizellspende zulassen.
Ja, und was würden Sie sich dann persönlich auch wünschen für die Zukunft, also für Reproduktionsmedizin und so? Ich meine, Sie sind jetzt ja der absolute Fachmann. Das wäre jetzt auch nochmal spannend zu wissen. Was wäre Ihr Wunsch für Ihren Beruf in der Zukunft?
Also mein großer Wunsch ist natürlich, also der größte Wunsch ist natürlich, dass 30.000 Mitzeichner für die Petition zustande kommen und ich dann endlich die Eizellspende selber anbieten kann und niemand mehr ins Ausland fahren muss, um sich seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Das ist mal so mein großer Wunsch jetzt gerade so. Und der große Wunsch so insgesamt in der Reproduktionsmedizin und der ganzen Debatte wäre mir für mich, dass ich mir wünschen würde, mehr Argumente zu hören. Also weniger Meinungen, sondern mehr Argumente, dass man Dinge benennt, was man denn in der Diskussion meint, eben was ich vorhin meinte mit Menschenwürde. Was verstehe ich denn darunter und wie ist das in meiner Argumentation zu verstehen? Dieses Wissen, was der andere meint oder fühlt oder denkt und dann damit zu argumentieren, das ist so nervtötend in der ethischen und in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion. Das ist einfach unfassbar. Wir machen unser Leben so schwer durch diese Unschärfe in der Begrifflichkeit, dass es manchmal wirklich zum Schreien ist. Ja, dann sitzt du in Gremien, ja, wo es um sowas geht. Und du weißt genau, du diskutierst jetzt 2 Stunden und du bist hinterher kein Stück weiter, weil jeder über was anderes redet eigentlich.
Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem für andere zu denken oder zu denken, was die anderen dann meinen. Ich glaube, das sind so Punkte wahrscheinlich, ne?
Und ein letzter Wunsch, wenn ich noch darf, sind ja immer 3 Wünsche, die man
Ja,
hat.
aber sehr gerne doch.
Das ist, dass man eben dieses Embryonenschutzgesetz nicht ganz über den Haufen schmeißt, sondern wirklich zum Anlass nimmt, sich klarzumachen, wir reden zwar über Zellen, aber diese Zellen sind potenzielles Leben und dass man deswegen auch mit Zellen respektvoll umgeht.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist mir so ein Anliegen, dass man eben auch uns in der Wissenschaft oder als Mediziner in die Pflicht nimmt und sagt, ihr habt es da nicht mit totem Material zu tun, sondern wenn wir Rechte, vermeintliche Rechte eines Embryos einschränken durch unser Tun oder durch die Paare, dann müssen wir immer einen Grund haben und müssen das rechtfertigen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Wunsch, das nicht so als ja, so als Wegwerfware oder als Zelle bloß zu sehen, die eigentlich gar nichts zu bedeuten hat.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, wow, das war echt spannend. Vielen Dank. Wirklich ein großer Bogen haben wir jetzt da gemacht, viel gelernt, viel über die Medizin gesprochen und so toll. Ich denke, das ist eine ganz runde Folge geworden für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir werden einige Links oder wir können ja auch Ihre Dissertation oder was auch immer Sie möchten, das können wir ja dann auch noch veröffentlichen und in die Shownotes setzen, sodass sich dann alle Hörerinnen und Hörer noch mehr bilden können, die das möchten. Und dann natürlich möchte ich einfach auch aufrufen, wenn ihr wollt, guckt nach der Petition. Wir können sie noch nicht veröffentlichen, sie gibt es noch nicht, aber wenn sie es dann gibt, dann sehr gerne mal anschauen, durchlesen und wenn ihr euch dann dafür entscheiden solltet, dann könnt ihr da mitzeichnen.
Also da gilt auch, wenn wir 30.000 Mitzeichner haben, dann darf diese Petition im Parlament vorgetragen werden. Deshalb immer diese 30.000, das ist also sozusagen der Knackpunkt, den du erreichen musst. Und dann darfst du damit ins Parlament und darfst es da vorstellen.
Sehr gut, und dann geht's da weiter. Super, gut. Vielen Dank nochmal.
Anita,
Danke,
ganz, ganz,
Ulrich.
ganz lieben Dank. Es war sehr schön, sehr angenehm. Also ich komme gerne wieder.
Ja, super. Da können wir uns gerne nochmal ein Thema überlegen oder vielleicht sogar, wenn es weitergegangen ist, mal drüber zu berichten, wie der Stand ist.
Genau.
Super.
Ansonsten driften wir mal zusammen ab ins Philosophische über Menschenwürde und
Menschenwürde und Ethik, ja, das fände ich auch sehr spannend. Bisschen Kant lesen vorher.
Ja, bietet sich.
Und Nietzsche, damit wir gleich schön zwei Gegensätze haben.
Ja, genau.
Gut, wunderbar. Also vielen Dank nochmal.
Dann machen Sie es gut.
Das war's für heute. Wenn dich unsere Episode inspiriert hat, dann empfehle uns gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Eure Manuela Nitsche.